Ja, liebe Perlacher, schön wieder in eurer Mitte zu sein. Mein Auto findet allmählich den Weg alleine hierher. Das ist ein gutes Zeichen. War doch in letzter Zeit, so im letzten halben Jahr, recht oft bei euch. Und das macht mir Freude, daran zu denken. Der heutige Predigttext ist aus dem Epheserbrief. Und dieser Epheserbrief wird von Bibellesern und Bibelleserinnen recht unterschiedlich erlebt. Die einen finden ihn steif. Die Sätze sind sehr lang und gehen im Urtext manchmal über viele Zeilen. Da ist irgendetwas. Da kann man das vielleicht so besser nicht unbedingt. Andere schätzen den Epheserbrief gerade dafür, dass er in so feierlicher Sprache gehalten ist, wie ein langes Gebet. Das kann einen erheben und in eine andächtige Stimmung versetzen, wie eine Art Gottesdienst, in den man da eintreten kann. Aber die entscheidende Frage ist, kann uns ein so leicht entrückt wirkender Brief hier und heute in der Welt, wie sie gerade ist, etwas Lebenswichtiges sagen. Und bei der Vorbereitung ist mir immer tiefer klar geworden, ja, dieser Text und dieser Brief haben uns viel zu sagen, gerade jetzt, gerade in der Zeit, die wir als so aufwühlend und beunruhigend empfinden. Gleich mit den ersten Worten wird ein feierlicher Grundakkord angeschlagen. Und zwar der Reichtum des göttlichen Erbarmens bestimmt völlig unser Leben. Und ich denke, das ist schon einmal eine gute Nachricht. Wir werden nicht von diesem und jenen, von jenen Kräften oder Schicksalen, von KI oder von Geheimdiensten, von irgendetwas anderem bestimmt, sondern vom Reichtum des göttlichen Erbarmens. Das hält uns. Der hält uns, dieser Reichtum. Luther sagt ja, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, mit Christus lebendig gemacht. So in dem altehrwürdigen Lutherdeutsch, die manche Älteren ja aus dem Gemeindelied Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, vielleicht noch kennen. Wir nannten es zu unserer Zeit noch Psalm 303, denn unter dieser Nummer stand er im Liederbuch. Die Basisbibel erleichtert uns das Zuhören, wenn sie sagt, aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Gleich in diesem ersten Abschnitt hat der Apostel so viel Wärme gepackt. Er weiß es. Diese Wärme, diese spezielle Wärme ist so wichtig für unser Leben. Wichtiger noch als nur kalte Richtigkeiten. Das bestimmende Wort ist Barmherzigkeit. Es drückt eine herzliche, mitfühlende Zuwendung aus. Gott widmet sich uns Menschen, auch wenn wir ihn verletzt und belastet haben, wenn wir gleichgültig und leichtfertig mit ihm umgegangen sind. In Jesaja 31, 20 sagt Gott im Blick auf sein Volk, das wirklich von ihm abgewichen ist und wo Gott in der Versuchung ist, noch einmal härter zu ein Gericht über dieses Volk zu bringen, damit es wieder zurückkommt. Und dann sagt Gott zu sich selbst, darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. das trägt Gott in sich. Dem kann er und will er sich nicht widersetzen, dem Erbarmen. Ich weiß nicht, wenn ihr so ein bisschen hineinschaut in euer Leben, vielleicht ganz aktuell, was ihr da seht. Das weiß nur jeder und jede für sich selbst. Aber eines kann man generell sagen, jeder und jede darf wissen, dass Gott mit diesem herzlichen Erbarmen uns ansieht. Er ist nicht wie ein großer Direktor oder Manager, der einfach vorbeiläuft bei den Leuten und ein paar Floskeln hinwirft, sondern diese Zuwendung. Es wird deutlich, wie sehr Gott mit dem Herzen dabei ist. Er ist reich an Barmherzigkeit. Es geht nicht um eine knappe Zuteilung, nicht um das Lebensminimum für unser Überleben. Und im gleichen Tonfall geht es noch weiter. Wortwörtlich heißt es da, Gott hat uns in seiner vielen Liebe, ja, das können wir es natürlich auf Deutsch nicht sagen, aber es wäre wortwörtlich so, Gott hat uns in seiner vielen Liebe, nicht nur in seiner Liebe, sondern hier geht es darum, das noch zu vertiefen, mit Christus lebendig gemacht. Weiter unten im Text begegnet uns der Gedanke, der vorher schon angesprochen wurde, überschwängliche, überfließenden Reichtum seiner Gnade. Das ist der Grundakkord. In der Musik liegt der Grundakkord, die Tonart und die Stimmung eines Stückes fest. Ist es heiter und unbeschwert in C-Dur oder kräftig und fest wie in A-Dur? Oder steht es in einer Molltonart und versetzt uns in eine nachdenkliche, nach innen gekehrte Stimmung? Unser Predigtabschnitt hat einen starken, ermutigenden Grundakkord. Der Reichtum des göttlichen Erbarmens bestimmt unser Leben. Aber daraus ergeben sich jetzt Fragen, oder es ergibt sich eine Frage, auf die es dann mehrere Antworten gibt. Was wird nun über uns Menschen gesagt, die aus dem überfließenden Reichtum der göttlichen Barmherzigkeit, leben? Und ich habe drei Aussagen herausgehört aus unserem Text und die erste ist, Menschen, die vom überfließenden Reichtum der göttlichen Barmherzigkeit bestimmt werden, sind in den überirdischen Schutz- und Lebensbereich von Gottes himmlischer Welt aufgenommen. Na, das ist ein bisschen ein abstrakter Gedanke, werden doch einige sagen. Wir werden aber doch am Ende der Predigt merken, was unglaublich Wichtiges darin gesagt wird für uns. Ich lese noch mal kurz. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Denn wir gehören zu Jesus Christus. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die uns in Jesus Christus erwiesen hat. Nun ist es so, dass Paulus an anderen Stellen sehr kritisch ist, wenn Christen behaupten, sie seien schon am Ziel angekommen. Aber hier sagt er selber, wir sind jetzt schon bei Gott im Himmel. Üblicherweise erkennt Paulus in so einer Aussage wie bei den Korinthern, wir sind schon angekommen, einen übergeistlichen Elitedünkel und dann schiebt er energisch den Riegel vor. Hier aber geht es um etwas anderes. Wir sind nicht nur die alten Menschen, die sind wir auch noch. Wir sind noch in dem Spannungsfeld zwischen alt und neu. Als die wir uns nur zu gut kennen, als die Alten. Wir sind auch die neuen Menschen. Etwas Neues steckt in uns. Wir haben ein Leben, das mit Gott verborgen ist, heißt es im Kolosserbrief. Das heißt, mit Gott verborgen heißt, es wird geschützt. Gott selbst, bei Gott ist es gut aufgehoben. Ich sage euch ja nichts Neues, wenn ich sage, unsere Lebenswelt ist zunehmend erschüttert und bedroht. Wir bekommen es mit der Angst zu tun, ob wir wohl in den Abgrund mitgerissen werden. In immer neuen Wellen dringen Schreckensmeldungen auf uns ein, Kriege, Terrorismus, neue Krankheiten, Klimaveränderung und das bedrohliche Gefühl, über das Internet abgehört, ausspioniert und benutzt zu werden. Wo sind wir aufgehoben? Wo gehören wir hin? Wenn diese Welt wankt und fällt, wanken und fallen wir nicht mit. Unser Platz ist jetzt schon hoch oben in der himmlischen Welt, hoch über der tosenden Flut. Auf diesen Gedanken komme ich noch einmal zurück im letzten Teil, im Abschluss meiner Predigt. Wir gehen zur zweiten Aussage. Menschen, die vom überfließenden Reichtum der göttlichen Gnade bestimmt werden, tragen in sich das Bewusstsein, dass sie Beschenkte sind. Beschenkt mit Vergebung und Barmherzigkeit. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dieses Grundbewusstsein zu wahren, immer mitzunehmen, dass wir Beschenkte sind. Denn es rettet uns oder schützt uns vor dem Gefühl, vor dem belastenden Gefühl, nicht zu genügen, nicht genug zu tun, nicht genug zu leisten, nicht gut genug, nicht gläubig genug zu sein. Auch der Glaube kann ein echter Stress werden. Ja? Auch der Glaube kann so ein Antreiber werden, wo wir dann im Burnout landen. Wenn es immer heißt, du musst mehr, du bist noch nicht. Die Gnade ist da ein Heilmittel. Zu wissen, wir bemühen uns, wir ringen darum zu wachsen und so weiter, aber immer unter der Voraussetzung, dass wir Beschenkte sein dürfen, Beschenkte sind, immer geliebt. Und überall, wo wir noch wachsen wollen und wo Gott auch will, dass wir noch wachsen, ist es immer unter dem Vorzeichen, du genügst. So wie du bist du geliebt bei Gott. Und jetzt hilft dir der Heilige Geist, da und dort auch noch Wachstumsziele zu erreichen. Es verändert aber nicht nur dieses Verhältnis zu uns, sondern auch zu anderen. Und das ist ganz wichtig. Eine wirkliche, gelassene, langmütige, verständnisvolle Haltung zu Mitmenschen bekommen wir nur, wenn wir wissen, wir sind Beschenkte. Wir sitzen auf dem gleichen Boden mit den anderen, denen es nicht so gelingt, die mit dem Leben nicht so zurechtkommen. Darum ist dieser Gedanke dem Apostel hier so wichtig, dass er ihn immer wieder hineindrückt in den Text. Schon vorher in Vers 5 sagt er, unterbricht sich der Apostel selbst und ruft hinein, aus Gnade seid ihr selig bzw. gerettet worden. Und in Vers 8 und 9 wiederholt er das, ich lese es nochmal. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Dieser Stolz ist es eben, der sich zwischen uns und andere stellt, sobald wir meinen, ha, das habe ich geschafft. Zu sagen, nein, Gott hat es dir geschenkt. Und sei entspannt, bleib liebevoll, verständnisvoll den anderen gegenüber. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Wort gerettet steht hier in einer besonderen grammatikalischen Form, dem Perfekt. Und dieses Perfekt heißt, etwas ist in der Vergangenheit geschehen und da wurde ein Zustand hergestellt, der bis heute und über heute hinaus gültig ist. Also nicht nur in der Vergangenheit, einmal bin ich gerettet worden und jetzt bin ich wieder irgendwo gelandet im Chaos, sondern das ist jetzt der Stand, das ist jetzt mein, ja, der bleibende Zustand meines Lebens, gerettet. Auch damit will der Text wieder diese Sicherheit, diese Geborgenheit ausdrücken. Dieses Gerettetsein war nicht nur ein Akt in der Vergangenheit, wo mich wer aus der Gefahrenzone gerissen hat, sondern indem ich jetzt getragen bin. Wir kommen zur dritten Aussage. Menschen, die vom überfließenden Reichtum der göttlichen Gnade bestimmt werden, sind dazu bestimmt, aktiv eine gute Lebensfrucht in die Welt zu bringen, die Gott für jeden speziell vorbereitet hat. Auch wieder so ein komischer Gedanke, und wir brauchen ein bisschen, bis wir da hineinkommen und merken, oh, das ist ja eine schöne Sache, die da ausgesagt wird. Wie gesagt, es klingt zuerst einmal seltsam und wenn wir sie in der alten Lutherbibel hören, dann natürlich besonders altmodisch. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Die Genfer Übersetzung und die Basisbibel machen es uns wieder leichter, Zugang zu finden. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sind nicht durch gute Werke gerettet. Die erste Regel für jeden Christen, der aus der protestantischen Tradition kommt, wir sind beschenkt mit Heil. Aber als Gerettete sind wir zu guten Werken geschaffen. Gott möchte, dass da etwas zur Welt kommt, dass wir etwas zur Welt bringen, was er in uns angelegt hat und was eben zur Welt kommen soll, wie ein Kind, das heranreift und dann zur Welt kommen soll. Wir verwechseln als Christen manchmal das eine mit dem anderen. Und das ist falsch. Beides ist richtig. Wir sind nicht durch gute Werke gerettet, aber wir sind als Gerettete zu guten Werken geschaffen. Hören wir uns den Satz noch einmal genau an. Dieser Satz ist in meinem aktiven Dienst vor einigen Jahren, Jahrzehnten, wichtig geworden, vor allem in der Betreuung meiner Kollegen. Ich war über viele Jahre Vertrauenspastor damals im Österreichischen Bund. Falls ihr es nicht gehört habt, ich bin Österreicher, ja. Da ist mir ist in der Seelsorge sehr auf dieser wahnsinnige Druck aufgefallen oder zum Problem geworden, der dann auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen so in das Burnout getrieben hat. Ich weiß, dass das jetzt nicht nur ein Problem der vollzeitlichen geistlichen Leiter ist, sondern auch für diese überaus wertvollen, kostbaren, ganz engagierten, ernsten Mitarbeiter in unseren Gemeinden. Von daher lohnt es sich an der Stelle genau hinzuhören, was da der Apostel so an seltsamen oder ungewöhnlichen Gedanken ausdrückt. Ich gehe hier vom Wortlaut der Elberfelder Bibel aus, weil die sich bemüht, unberührt von einem schönen, glatten Wortlaut, möglichst das Griechische durchblicken zu lassen. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind in Christus geschaffen. Das Wort der Gnade erschafft in uns ein neues Leben, wie damals am Beginn der Welt. Und wir sind dann geschaffen zur Lebendigkeit, das heißt zu guten Werken. Das neue Leben ist keine fruchtlose Hülse, sondern das Korn, das heranreift in uns und andere ernähren soll. Was Gott zuvor bereitet hat, was wir in unserem Leben vollbringen sollen, ist nicht maßlos, grenzenlos und überfordernd. Gott hat jedem von uns mit väterlichem Augenmaß ein Werk vorbereitet. Wir müssen nicht alles tun. Das ist schon mal eine gute Nachricht für manche. Wir sind nicht für alles verantwortlich, sondern für die Lebensaufgabe, die Gaben, die Gott für uns maßgeschneidert hat. Gott kennt uns ja. Er weiß, wie weit unsere Kräfte reichen. Er weiß, wie weit unsere Seele genug Spannkraft hat. Er kann das Werk für uns genau maßschneidern, dass es für uns gut ist. Und dann kommt noch ein komisches Wort, das heißt, dass wir darin wandeln. Wir gebrauchen das Wort wandeln eigentlich nicht mehr, aber dahinter steckt das griechische Wort peripatein. Einige haben vielleicht aus der Schule noch im Ohr, dass die Peripatetiker waren eine Athener Philosophenschule, die in Wandelgängen auf und ab geschlendert sind. Sie sind also nicht gerannt, die haben also nicht im Stadion Wettlauf gemacht, sondern sie sind gewandelt. Das nennt man Peripatien. Dahin wandeln oder schlendern. Und dabei haben sie eifrig diskutiert und alle Geheimnisse der Welt aufgedeckt. Auch wir Christen leben nicht in einem ständigen Wettlauf, nicht in keuchender Überforderung, sondern das, was wir vollbringen sollen, was das gottgefällige Werk ist, das wir zur Welt bringen sollen, das geschieht im normalen Wandel, in dem Rhythmus, wo wir nicht außer Atem kommen. Wir sollen nicht faul sein und nicht auf der faulen Haut liegen, aber wir sollen alles tun in einer Art, dass wir nicht außer Atem kommen. Wir kennen das. Es gibt manchmal so Tage, wo wir einfach nicht zurechtkommen und dann erinnern wir uns daran, eins nach dem anderen, in meinem Rhythmus. Und dann geht's wieder. So meint auch Gott. So bringen wir das Werk zur Welt, das er für uns vorbereitet hat. Auch da wieder merken wir, wie der Apostel gerade in diesem so kühl wirkenden Epheserbrief uns viel Schutz geben möchte. Schutz vor Überforderung, vor einem falschen Selbstbild. Und jetzt möchte ich am Ende noch einmal einen Gedanken, den ersten Gedanken verstärken. Er hat uns versetzt in die himmlische Welt. Denn das scheint mir heute, wenn wir beim nächsten Mal vor den Nachrichten zu Hause sitzen, ganz wichtig. Wir haben ja gesagt, Menschen, die vom überfließenden Reichtum der göttlichen Barmherzigkeit bestimmt werden, sind in den überirdischen Schutz- und Lebensbereich von Gottes himmlischer Welt aufgenommen. Und ich habe auch schon eingangs gesagt, wenn diese Welt wanken und fallen wir nicht mit. Denn unser Platz ist jetzt schon neben Christus in der himmlischen Welt. Das ist mir sehr wichtig. Mir steht da ein Bild vor Augen, das ich gern mit euch noch teilen möchte. Es begegnet uns oft im Alten Testament, nämlich das Bild von den tosenden Fluten und Gott, der über ihnen steht. Psalm 93, Herr, die Fluten erheben die Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen, mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Was sind denn diese tosenden Fluten, diese tödlichen Wasser, die von denen hier die Rede ist? Zum Beispiel immer neue Belastungen, Bedrohungen, die auf einen geschwächten Menschen eindringen. Psalm 88, da betet ein Mensch, sie bedrohen mich von allen Seiten, täglich dringen sie auf mich ein, wie tödliche Fluten. Da kann Stress entstehen. Ja. David blickt in einem großen Lobgebet auf seinen bisherigen Weg zurück im 2. Samuel 22 und da gab es Momente, in denen er in Lebensgefahr war. Es hatten mich umfangen, die Wogen des Todes und die Fluten des Verderbens erschreckten mich, doch Gott streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Diese Fluten können auch politische Mächte, Weltmächte sein. Kräfte, die wir nicht zu fassen kriegen, die zu verborgen, zu hinterhältig sind. So steht im Psalm 2, was soll der Aufruhr der Völker? Wozu schmieden sie vergeblich Pläne? Die Herrscher der Welt lehnen sich auf, die Machthaber verbünden sich gegen Gott und Christus, den er erwählt hat. Und dann kommt dieser eine Satz, der natürlich anstößig sein kann, aber auch hilfreich. Doch der Herr im Himmel hat für sie nur ein Lachen übrig. Und das habe ich mir in letzter Zeit öfter gesagt. Wir haben ein ökumenisches Gebet für den Frieden. Und wenn man da so manches liest, dann in Vorbereitung auf dieses ökumenische Friedensgebet, habe ich mir im Stillen gedacht, doch der Herr im Himmel lachet ihrer, so heißt es nach Luther. Wenn wir im Epheserbrief gesagt bekommen, zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, dann heißt das, dass auch wir dort bei Gott auf einem sicheren Boden und auf einem sicheren Felsen unseren Platz haben, über allen Fluten und tosenden Wellen, die übermächtig werden und uns Angst machen. Eingangs sind wir sehr daran erinnert worden, in welcher Weise wir von Herzen der Welt zugewandt sein müssen. Ja, den Hungrigen, den Durstigen, den Flüchtlingen, den Obdachlosen. Wir dürfen nicht einfach sagen, oh, wir Christen, wir sind schon mal abgemeldet aus dieser Welt. Nein, aber es ist ganz wichtig. Ja, in mancher Hinsicht stehen wir mittendrin in den tosenden Wellen und das muss auch so bleiben. Aber wir sind in der Welt und im Namen unseres Herrn der Welt verpflichtet, aber wir sind dieser Welt nicht ausgeliefert. Unser Herz und unser Verstand, auch wenn wir mit den Füßen in der Welt da sind und unsere Hände sich engagieren, es gibt einen Bereich von uns, in dem wir sicher sind, in dem wir geschützt sind. Und das soll uns stark und zuversichtlich machen. Wir sollen Menschen der Hoffnung sein. Der Herr thront über der Flut. Der Herr bleibt König in Ewigkeit. Und wir stehen neben ihm auf sicheren Boden. Zusammen mit Jesus Christus hat uns Gott schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Was für ein Fundament des Lebens. Wir sind Gott von Herzen dankbar und loben ihn. Amen.